Das kann nur Jesus. Nur Jesus ist ans Kreuz gegangen. Nein, ich kann es nicht gut machen. Egal wie sehr ich wollte, ich könnte nicht. Ich möchte niemals wieder nicht umkehren können und zu Jesus gehen. Ich möchte niemals wieder in dieser Lüge sein.
Lisi Stolberg, wie cool, dass du heute in meinem Podcast bist.
Vielen Dank, Stefanie.
Mich haben schon meine ganzen Kollegen gefragt, wer ist die Lisi? Und ich habe so gesagt, die Lisi ist einfach cool.
So haben wir uns kennengelernt, oder?
Weil du cool bist. Genau, wir wurden einander vorgestellt. Ihr müsst euch kennen, auf einer Party, ihr müsst euch kennen, weil ihr seid beide sehr cool. Mm. Und vor allem bist du sehr cool. Und du machst diese Ausbildung gerade zur... Ich habe so mich angestrengt, mir das zu merken, zur Pastoralreferentenassistentin.
In Deutschland wäre es Referentin, aber hier in Österreich sagt man Pastoralassistentin.
Okay.
Genau.
Wie ist das so?
Das Ganze beginnt mit einem theologischen Kurs. Also ich mache jetzt seit September letzten Jahres so einen Kurs. Da bin ich jeden Dienstagabend für 4 Stunden und wir machen so einen theologischen Grundkurs.
Ja.
Gestern haben wir begonnen mit Moraltheologie. Also es ist super spannend. Das ist einfach, und davor hatten wir Liturgie und das Alte Testament nehmen wir durch. Und
klingt super spannend. Oder auch teilweise vielleicht trocken.
Ja.
Nee, aber es macht dir Spaß, gell?
Ja, es macht mir sehr viel Spaß. Es ist schon manchmal sehr lang. Also so ein Dienstag von 18 bis 21 Uhr ist schon, 21.30 Uhr. Ist schon eine Weile, aber es macht schon Spaß.
Aber du hast ja auch irgendwie ein Ziel vor Augen.
Ganz genau.
Was ist dein Traum, was du damit machen willst dann am Ende?
Ich möchte ganz dringend mit jungen Menschen arbeiten und jungen Menschen so von Jesus erzählen und ihnen irgendwie so ein bisschen den Weg bereiten zu Jesus. Hm. Und ich habe ja, vorher habe ich in Augsburg gelebt und in einem Kinderheim gearbeitet und dort festgestellt, ich liebe Jugendliche und ich will aber Jugendliche mit Jesus verbinden und das geht im staatlichen Kontext nicht so gut und deswegen habe ich dann überlegt, wie kann ich das verknüpfen, wie kann ich das verbinden und dann habe ich gesagt, ich mache diese Ausbildung. Das ist jetzt nicht so ganz das, aber dann kann ich für die Kirche arbeiten und dann wird sich schon,
was der richtige Ort finden. Ja. Und du bist natürlich geboren und dachtest dir sofort, ich will unbedingt was mit Jesus mal machen.
Ganz schon genau immer so war
dein Traum
das.
Gewesen.
Genau so war das.
Ja, bei dir nicht? Doch, bei mir war das genauso. Frag meine Mama. Ich erwähne irgendwie voll oft auch meine Mama in diesem Podcast, ganz lustig. Aber jedenfalls, es war wahrscheinlich nicht so.
Nein, es war nicht so. Also grundsätzlich wahrscheinlich schon. Ich bin geboren in einer Familie mit, also ich habe 8 Geschwister und meine Eltern sind sehr katholisch und wir sind irgendwie christlich aufgewachsen und erzogen worden. Und ich habe die Schule gemacht und war irgendwie ein ganz braves Kind, bis ich durch eine hormonelle Phase der Veränderung gegangen bin.
Was? Ist passiert irgendwann?
Ich glaube, man nennt das Pubertät.
Was?
Ja.
Sehen wir mehr.
Genau, in der Zeit habe ich dann Schule gewechselt. Ich bin so von der Realschule auf die Fachoberschule gegangen. In Österreich kennt man das nicht, in Bayern und Deutschland schon. Da kann man so ein fachgebundenes Abitur machen. Das habe ich gemacht im sozialen Bereich. Das heißt, ich habe Abitur in Pädagogik und Psychologie geschrieben, statt in Spanisch und irgendwie noch einer anderen Sprache oder so. Mhm. Und natürlich habe ich Mathe und Deutsch schon noch gemacht. Mhm. Und
Englisch und so. Keine also, Sorge, hey, everybody. Keine
Sorge. Abitur heißt übrigens Matura. genau, und da habe ich die Schule gewechselt und mit diesem Schulwechsel habe ich irgendwie neue Menschen kennengelernt, die meinen Horizont sehr erweitert haben. Das waren Menschen, die ein ganz anderes Leben gelebt haben, als ich das vorher kannte. So, ich wusste schon über so Partykultur und ich wusste auch, dass es Leute gibt, die irgendwie Gras rauchen und so. Und das war mir klar, aber das war irgendwie nie so für mich ein Thema relevant. Und dann aber durch diesen Schulwechsel und durch diese neuen Freunde, die ich kennengelernt habe, habe ich irgendwie gesehen, dass man kiffen kann und gar nicht so verrückt wird davon und gar nicht so komisch wird. Und irgendwie waren die alle ganz normal, diese Leute. Genau, und dann habe ich angefangen, viel Zeit mit denen zu verbringen und habe auch irgendwie schon meine Schule weitergemacht, aber nicht mehr so fleißig wie vorher. Und habe irgendwie plötzlich hat mein Leben begonnen, irgendwie sehr verwirrend zu werden, weil ich auf der einen Seite bei meiner Familie sehr behütet aufgewachsen bin und auch da weiter gewohnt habe und auch weiter also in meiner Jugend war ich ganz viel mit der Gemeinschaft Emanuel bei so Teenie-Wochenenden und irgendwie so, so Wochenenden, wo es um Jesus geht und irgendwie so Glaubensexkurse und so kleine Exerzitien, das habe ich ganz viel gemacht und ich wusste immer so, Jesus ist real und er ist wahr und ich möchte, dass er in meinem Leben ist. Aber ich wusste auch schon immer, dass es nicht cool ist und ich wollte immer cool sein.
Was ist nur daraus geworden?
Ist nur daraus geworden. Ich bin so dankbar.
Bist du hier, weil du cool bist.
Ich bin so dankbar, dass wir uns vorgestellt worden sind mit der Aussage, ihr seid cool. Weil
das hat es erreicht.
Ja, ich habe es geschafft. genau, und dann war ich eben, habe ich dort die Schule fertig gemacht und dann wusste ich nicht genau, was ich machen soll. Und habe dann eine Bibelschule gemacht für 9 Monate, war ich in Augsburg. Damals hieß es noch Basically, jetzt heißt es Ab. Mhm. Das ist von der Diözese Augsburg so ein 9-monatiges Orientierungsjahr eigentlich. Mhm. Da haben wir also so intellektuell haben wir so Philosophie, Theologie und Anthropologie gelernt, aber auch ganz viel Persönlichkeitsbildung und eben so das echte Kennenlernen von Jesus. Und das war wunderschön. Für mich war das nur irgendwie eine super schwierige Zeit, weil diese Zerrissenheit, die schon in der Schule begonnen hat, da irgendwie ganz real geworden ist. Ich habe diese 9 Monate gemacht und habe da großartige Menschen kennengelernt und das war für mich selber und für mein Herz und für meine Beziehung mit Jesus war das richtig schön. Mhm. Und gleichzeitig habe ich aber auch einen jungen Mann kennengelernt und der war so gar nicht christlich und das war so gar nicht so, wie das da war. Aber das war auch schön und das war auch aufregend und das war auch irgendwie gut und das war aber so ganz anders. Mhm. Und dann war ich irgendwie in dieser Bibelschule und immer wenn wir ein Wochenende frei hatten oder so, war ich dann mit diesen anderen Freunden in Augsburg unterwegs. Und irgendwann war es so, dass es irgendwie so 2 Versionen von Lisi gab. Mm. Und das war gar nicht so einfach für mich, weil ich schon immer wusste, Jesus ist wirklich und wahr und wahrhaftig und das ist das, wo ich sein sollte. Aber irgendwie war es nicht genug für mich. Irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dort nicht dazu zu passen, nicht dahin zu gehören. Mm-hmm. Und dann habe ich man versucht sich ja dann Sachen zu erklären, ne? Und ich habe dann begonnen, mir das so zu erklären, als dass ich einfach nicht genug Christ bin, nicht gut genug dafür bin oder halt nicht dazu passe und deswegen brauche ich so diese andere Welt auch noch.
Du hast ein bisschen Party, und, genau, ein bisschen Ravey-Rave.
Ja, ein bisschen Ravey, ein bisschen viel Ravey. Ja, ich habe gerade versucht, das so ein bisschen schön zu umschreiben, aber danke, Stefanie. Ja, wir waren eine richtig coole Freundesgruppe. Wir waren sehr viel feiern und wir waren ganz viel in Clubs unterwegs und ganz viel, ja, weiß ich nicht, so, also nächtelang, nicht nur so feiern bis um 3, sondern halt feiern bis um 10 Uhr morgens. So.
Gibt es auch in Augsburg, nicht nur in Berlin?
Ja, das gibt es auch in Augsburg. Ich glaube, das gibt es eigentlich fast in jeder Stadt.
Was?
Ja. Also in Augsburg ist es halt sehr viel kleiner, dadurch sehr viel familiärer, dadurch so irgendwie hat man schon auch das Gefühl, da in so einer Gemeinschaft, in einer Community zu sein und so Verbundenheit zu leben. Also das macht es eigentlich wahrscheinlich noch gefährlicher als in so großen Städten, denke ich mir manchmal. Aber zurück, wo war ich denn geblieben? genau, ich habe mir das so erklärt, als dass dieser Zug nach draußen, in diese Welt hinein, ist einfach so mein eigenes Ungenügen und dass ich halt einfach nicht, dass ich halt einfach so bin, dass das schon so funktioniert. Ich kann mit Jesus sein und ich mache aber auch diese anderen Sachen. Und dann war dieses Bibeljahr vorbei und ich bin dann nicht wieder zurück nach Hause gezogen, sondern mit diesen Freunden zusammen in eine WG.
Also mit den Wochenendfreunden.
Mit diesen Wochenendfreunden, okay. Ja, das war toll. Also ich muss ehrlich sagen, es war eine super lustige Zeit. Wir haben ganz viel geraucht und ganz viel getrunken und hatten irgendwie sehr viel Spaß. In der Zeit habe ich gearbeitet in einer Wohngruppe für schwerst Mehrfachbehinderte, weil für die Ausbildung, die ich machen wollte, brauchte man ein Vorpraktikum ein Jahr. Da habe ich ein FSJ gemacht eben. Mega und es war richtig schön, es hat richtig Spaß gemacht. Und wir haben da im Schichtdienst gearbeitet und dadurch hatte ich richtig oft irgendwie auch voll viel frei, so, weil man so die 40 Stunden, die man so arbeitet, teilen sich ja dann irgendwie ein. Und es war irgendwie eine tolle Zeit und irgendwann habe ich ganz auf Jesus vergessen. Und irgendwann habe ich so nicht, wenn ich sage vergessen, ist das ganz falsch, weil ich war immer, es war mir immer bewusst, dass das wahr ist und dass das richtig ist. Und irgendwann war ich aber an einem Punkt angekommen, wo ich dachte, okay, Jesus ist da, so die Kirche lebt die Wahrheit und lehrt die Wahrheit. Und ich habe aber inzwischen so viel Bockmist gebaut, dass für mich der Weg dahin zurück abgeschnitten ist.
Mhm.
Und also so, ja, ich habe gewusst um Beichte und so, aber diese große Lüge, dass ich einfach jetzt nicht mehr genug bin für dafür, dass es da keinen Weg mehr zurück gibt.
Du bist zu weit gegangen
quasi. Genau, ich bin einfach, und ich bin immer noch weiter gegangen, um mir diese These, die ich mir selber aufgebaut habe, auch irgendwann zu belegen, um es wahr zu machen.
Mhm.
Weil ich glaube, ein Mensch kann, also als Menschen versuchen wir uns immer, unsere Welt so zu gestalten, als dass, also so das Umfeld so zu gestalten, als dass es dem Inneren entspricht.
Mhm.
Und mein Inneres war abgeschnitten von Gott, von der Kirche, auch von meiner Familie. Also auch ein großer Schmerz. Und ich musste irgendwie mir selber beweisen, dass das schon richtig ist.
Mhm.
Genau, und dann bin ich immer tiefer und weiter in diese Partywelt.
War das auch so für dich, dass du dir quasi dachtest, das ist auch wirklich cooler? Also so quasi hast du so Christentum Toll. Irgendwie so ein bisschen für dich dann so abgewertet, so schau mal, die haben alle keinen Spaß, die sind alle viel zu ernst, die armen Mäuse, sind so ja, grau. Voll. So irgendwie, also, oder?
Das auf jeden Fall. So, also dort gibt es nicht den wahren Spaß.
Mhm.
Und eben auch, dass es, also das war immer so der große Vorwurf, den ich irgendwie an junge Menschen hatte, ist, dass sie so sich von der Welt irgendwie abkapseln und die wahre Welt nicht kennen und sie nicht sehen und gar nicht verstehen können.
Mhm.
So, ja, es ist toll, dass du irgendwie dein Leben lang an Jesus geglaubt hast, aber und es ist toll, dass du willst, dass alle das wollen, aber so, du kennst die Leute nicht, du siehst die Welt nicht, du weißt gar nicht, was eigentlich in der Welt passiert. Und ich, irgendwie hat mir das immer voll widerstrebt, so diese Abkapselung, dieses sich so absondern von der Welt. Jetzt irgendwie so viele, viele Jahre später sehe ich, dass das gar nicht so ist und dass das auch gar nicht so war, dass auch Christen und Katholiken in der Welt sein können und die Welt verstehen und ein großes Herz für sie haben kann. Aber okay, da kommen wir später
da dazu. Da kommen wir noch dazu. Ja. Aber ich finde trotzdem, das ist auch schön. Also ich finde es eigentlich eine coole Frustration trotzdem auch, wenn sie vielleicht in eine negative Richtung gegangen ist. Aber ich finde, das ist, also ich finde es eigentlich schön, dass du irgendwie mit den, also das Herzenbestreben ist ja eigentlich cool. Also ich meine, ich will bei denen sein.
Voll.
Ich will mit denen an der Bar sitzen, so irgendwie. Ich will sie kennen.
Ich will mit denen reden und ich möchte dort
mit denen, mit uns, wir sind auch Teil davon.
Eben, mit der Welt, mit den Menschen nämlich.
Ja.
So,
ja,
voll. Ja, ich hatte auch in dieser Zeit, ich kann noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, aber so in dieser Zeit, in der ich das Bicycle gemacht habe, habe ich auch immer total gemerkt, das war irgendwie voll die schöne Lehre für mein Leben jetzt auch. Ich habe mit diesen Menschen, ich habe mich extrem gut mit denen verstanden und die waren immer super respektvoll mit mir und meinem Glauben und mit meinem Glaubensleben. Die wussten ja, dass ich eine Bibelschule mache. Die wussten, dass ich irgendwie so ein ganz anderer Mensch bin und irgendwie so aus einer ganz anderen Welt auch komme. Und also nicht Welt, aber einfach ganz anders
geprägt
und sozialisiert war. Und die waren super respektvoll. Ich wurde nie für meinen Glauben kritisiert und ich wurde nie irgendwie... Ganz im Gegenteil eigentlich. Mhm. Sie waren eigentlich immer so wahnsinnig irgendwie so, ich weiß nicht, so bewundernd. Wobei bewundernd vielleicht auch nicht das richtige Wort ist, aber so ein, ja Lisi, das ist halt dein Ding.
Ja.
Und das ist okay. So.
Ja.
Und du machst das und das ist voll schön. Und wenn dir das Frieden gibt, wenn dir das Ruhe gibt, dann ist das voll schön.
Mhm.
Irgendwann hat es mir dann keinen Frieden mehr gegeben, weil mein Herz so verrissen war, weil ich nicht wusste, wo ich hingehöre und weil es nicht mehr miteinander vereinbar war.
Mhm.
Und dann habe ich halt eine Entscheidung getroffen und ich habe die Entscheidung gegen Jesus getroffen. Mm.
Ja. So ganz explizit so für dich eigentlich. Also genau, du wirklich so dachte, okay, ich entscheide mich jetzt dagegen.
Genau,
glaub nicht mehr dran.
Ich habe nie nicht dran geglaubt, aber ich habe irgendwann nicht mehr danach gelebt. Und ich habe irgendwann bewusst irgendwie diese Entscheidung getroffen, dass dieses Leben wohl nicht das ist, in dem ich funktionieren kann.
Hm.
Also gemerkt, es geht einfach nicht. Ich bin halt nicht gut genug dafür. Und dann habe ich halt irgendwie so mich damit abgefunden. Und aber dieses Abfinden war jetzt auch nicht so ein, ach, schade. Irgendwie war es ja auch cool. Also ich meine, ich habe in einer tollen WG gewohnt. Ich habe dann in München studiert und also was habe ich denn studiert? Bin ich nicht fertig gemacht, deswegen weiß ich das nicht. Sozialpädagogik und Management habe ich studiert an einer dualen Hochschule und habe bei der Caritas gearbeitet. Mhm. Und es war irgendwie so, mein Leben funktionierte ja gut. Es funktionierte ja alles eigentlich ganz gut. Es gab immer wieder Momente, wo ich gemerkt habe, es funktioniert irgendwie doch nicht. Irgendwie habe ich mein Studium dann halt doch nicht mit hinbekommen, weil ich halt viel zu viel feiern war, viel zu viel Alkohol getrunken habe und keine Ahnung, gekifft habe, wie ein Schornstein.
Sehr schön gesagt. Ein Schornstein. Ja. Der liebevollste Schornstein. Okay.
Und
wie ein Schlot.
Wie ein Schlot. Nach Österreich. Genau, und irgendwie habe ich dann halt trotz doch meine Abgaben nicht hinbekommen. Und aber es war irgendwie auch nicht so schlimm, weil dann habe ich halt die Ausbildung begonnen. Und dann habe ich halt über Heilerziehungspflege gelernt. Und das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Da habe ich in einem Kinderheim gearbeitet, mit so Jugendlichen. Das war toll.
Cool.
Genau, und das war irgendwie alles immer in Augsburg. Und irgendwie ist es so, immer wenn ich über diese Zeit nachdenke, ist es so, es ist irgendwie so ein bisschen absurd, darüber nachzudenken, weil es ist voll mein Leben gewesen. Ich habe dann noch in einer anderen WG gewohnt, noch einer WG, irgendwie mich permanent umgezogen. Ich bin Umzugsprofi.
Yeah, welcome to the club.
Ich bin richtig gut auch darin, bei eBay Kleinanzeigen Sachen zu kaufen und zu verkaufen. In Österreich wäre es Willhaben.
Ja. Ich habe Jesus über Willhaben kennengelernt.
Echt?
Ja, aber die Geschichte ist ja eine andere Geschichte.
Das wusste ich gar nicht.
Ja.
Stimmt, wir lernen uns ja tatsächlich kennen.
Ja, genau, das ist jetzt es ist so ganz ein privates Kennenlernen, ist richtig nice. Ohne Kaffee leider, sonst hätte ich schon es leider nur Wasser da drin, aber aber du bist trotzdem nett.
Danke, du auch.
Wollen wir Freunde werden?
Okay.
Meine neue Methode, um neue Freunde kennenzulernen, ist jetzt, sie einfach in diesen Podcast einzuladen. So Leute, die ich gerne kennen würde, müssen einfach hier einmal Gast sein.
Sehr gut.
Ja. Hat man mich danach auch direkt gerne, so wenn ich sie einmal ganz ausgequetscht habe.
Ja, voll, wenn man da hier sitzt, so
ganz privat
beleuchtet alles. Und mit Kamera und privat so die tiefsten Intimsten.
Erzähl mir mal, wie war das?
Brüche aus dem Leben erzählen.
Ja, so fangen alle guten Freundschaften an.
Ich finde auch, ja.
Ja, genau. Also das ist der Start unserer Freundschaft und ich bin jetzt noch auf dem Stand, dass du gekifft, geraved und
Party!
Also ich weiß schon, wir werden Spaß haben. Nee, aber wie ging es weiter?
Ja, ich war irgendwie in diesen WGs und in dieser letzten WG vor allem. Und ich habe eine kleine Schwester. Also ich habe mehrere kleine Geschwister, aber ich habe eine kleine Schwester.
Du bist eine von 9.
Ja.
Aber nicht die älteste.
Nein, ich bin genau die Mitte. Ich habe vier große und vier kleine Geschwister.
Ja. Im Sandwich.
Ja, genau. Mega Sandwich.
Ganz viel Brot.
Doppel
Whopper. Wie heißt ich bin zu wenig bei McDonald's.
Ich auch. Ich habe eine junge kleine Schwester, die ich sehr, sehr liebe. Und ich wollte immer, dass die mich mal besuchen kommt und so. Mhm. Also ich war schon viel zu Hause. Meine Eltern wohnen so ein bisschen außerhalb von Augsburg und ich habe in Augsburg in der Stadt gewohnt. Und ich wollte immer, dass die mich besuchen kommt. Und mein Vater und meine Mutter wollten nicht, dass meine kleine Schwester zu
die
mir
ahnten schon.
Kommt. Ja.
Also deine Familie wusste auch, dass du so ein bisschen...
Sie wusste das nicht so im Detail. Ich glaube, dieser Podcast wird auch sehr revealing über mein Leben sein. Weil so genau habe ich...
I'm sorry.
Also ich meine, wir haben uns gut ausgesprochen und so, aber genau. ich wollte, dass meine kleine Schwester mich besuchen kommt und irgendwie wollte sie das auch und wir haben uns mega gut verstanden immer. Aber sie durfte nie bei mir schlafen in meiner WG oder zu mir kommen oder so. Mhm. Und dann war ich super wütend auf meine Eltern. So, und ich war super, dachte mir so, was soll das? Warum akzeptiert ihr mich nicht? Mhm. Ich habe mich halt für ein anderes Leben entschieden. So, eigentlich habt ihr uns immer zur Freiheit erzogen und meine Eltern haben immer gesagt, so der Weg, den wir gehen, das ist unser Weg, den müsst ihr nicht gehen. Und ich habe mir gedacht, was soll das denn? So, ihr habt es immer gesagt und jetzt findet ihr es irgendwie anscheinend doch nicht okay. Mhm. Aber irgendwie sagt ihr es mir nicht. Irgendwie sagt ihr es mir nur so, indem ihr halt meine kleine Schwester nicht zu mir kommen lasst. Und so unterschwellig, niederschwellig. Und das mag ich ja sowieso überhaupt nicht. Ich mag es gerne, wenn mir Leute oft gerade ins Gesicht sagen, ob es jetzt so, was passt oder nicht. Genau, und dadurch, dass meine kleine Schwester nicht zu mir kommen durfte, habe ich angefangen nachzudenken, warum darf denn eigentlich meine kleine Schwester nicht zu mir kommen? Und dann habe ich gedacht, ja, na gut, also das ist wahrscheinlich jetzt nicht so das Umfeld, das sich meine Eltern für sie aus überlegt haben. Aber dann dachte ich mir, ja, aber ich werde da jetzt nicht mit meiner kleinen Schwester einen Joint rauchen. So, da können sie doch nicht von ausgehen. Also, ja, und dann war ich wieder wütend. Dann so, ja, ist ja auch ist es nicht gerechtfertigt. Und aber irgendwie war das so ein Nachdenkprozess. Und ja, ich habe dann viel nachgedacht. Und dann habe ich irgendwann auf mein Leben zurückgeschaut und gesehen, wow, das Leben, das ich lebe, ist überhaupt nicht das, was ich irgendwie wollte. So, es ist cool. Ich habe tolle Freunde. Ich habe irgendwie tolle Bekanntschaften. Ich habe irgendwie, unser Haus ist immer voll und ich habe irgendwie eine großartige Zeit. Aber irgendwie ist das alles nicht das, was ich wollte. Hm. Ich wollte irgendwie. Ich weiß nicht. Und dann habe ich überlegt, ja, was wollte ich denn eigentlich?
Ich wollte fragen.
Ja, und dann war ich so, ja. Und eigentlich wusste ich damals dann auch gar nicht mehr genau, was ich eigentlich wollte. Irgendwie habe ich so das Leben so Tag für Tag gelebt und bin in die Arbeit gegangen, bin zur Schule gegangen, also dann zur Ausbildung. Mhm. Und dann war ich irgendwie so, ja, und jetzt? So, was will ich denn, dass mein Leben so ist? Will ich denn, dass mein Leben so sein wird? Mhm. Und dann habe ich gemerkt, nein. Also ich weiß zwar nicht, was ich sonst will, aber ich will so nicht leben. Hm. Ich will nicht hier sein. Ich will nicht, ja, ich weiß nicht. Ich will nicht in diesem Bruch leben. Ich möchte nicht irgendwie nach Hause gehen und mir überlegen, was erzähle ich jetzt meinen Eltern, was ich in den letzten 4 Tagen gemacht habe, weil was ich wirklich gemacht habe, kann ich ihnen eigentlich nicht erzählen. Mhm. Weil was ich gemacht habe, war bei irgendwelchen Leuten übernachten, die irgendwie, keine Ahnung, weil oder nicht übernachten, sondern zum Frühstück gehen, weil wir waren halt feiern und dann wollte man nicht schlafen gehen und dann ging man irgendwie in irgendwelche WGs und dann gab es After Hours und es war toll, aber das kann ich ja meinen Eltern nicht erzählen.
Ja.
Also war ich so, ja, ich habe gelesen und ich habe irgendwie, ja, ich bin voll müde zur Zeit und so, die Arbeit ist so anstrengend. Nein, ich war müde, weil ich einfach nicht geschlafen habe. Mhm. Und diese Lügen wurden immer mehr und es wurde immer größer und ich habe irgendwann gemerkt, mein Leben ist eine Lüge in sich. Meinen Freunden lüge ich vor, dass es, also das habe ich nicht direkt gelogen, aber so habe ich vorgelebt, als das jetzt voll toll ist, als das mein Leben ist. Meinen Eltern habe ich vorgelebt, dass ich irgendwie so ein vernünftiges Leben lebe, was definitiv in deren Augen nicht so war. Und irgendwie, ja, und mir selber habe ich irgendwie vorgelügt, dass ich ja ganz zufrieden bin damit. Und eigentlich war ich das aber nicht. Und ich war ganz, ganz, ganz gebrochen. Und ich war ganz, immer wenn ich alleine war, warum habe ich so viel gekifft? Weil man dann nicht nachdenkt. Mhm. Weil immer wenn ich alleine war, habe ich darüber nachgedacht, dass ich mich sehne nach Verbundenheit. Dass ich mich sehne nach einem Ort, an dem ich ankomme, an dem ich so, wie ich bin, gewollt bin, gesehen bin und irgendwie akzeptiert bin. Und ich musste aber, mein Leben war nicht so. Mein Leben war so, dass überall, wo ich hingegangen bin, musste ich vorher drüber nachdenken und irgendwie so und irgendwie überlegen, was sage ich jetzt und was sage ich nicht und was erzähle ich und was erzähle ich nicht. Und das war überall so. Und dann war das war ganz schrecklich. Und dann habe ich meine Mami angerufen und habe gesagt, ich möchte aus der WG ausziehen, kann ich wieder nach Hause ziehen?
Na.
Und genau, das war dann nach, naja, warte, ich habe, das war so nach 6,5 Jahren, nach denen ich wieder, vielleicht 7 Jahren, nach denen ich wieder nach zu Hause eingezogen bin.
Wie alt warst du da circa?
Das war jetzt vor 4 Jahren. Und jetzt bin ich 28, habe ich 24.
Ja. Okay.
Do the math. genau, und dann bin ich wieder zu Hause eingezogen und habe dann in dem Kinderheim gekündigt und war irgendwie zu Hause und meine Eltern waren großartig, weil sie haben gar keine Fragen gestellt.
Hm.
Sie haben einfach irgendwie akzeptiert, dass ich da jetzt bin, in meinem Zimmer liege und irgendwie, ja, ich glaube, es war nicht einfach für sie.
Aber es gab Essen.
Ja, es gab Essen, es gab ein Bett. Genau, und ich habe viel mit meinem Vater mich unterhalten und dann habe ich mit meiner Mutter, Meine Mutter ist eine tolle Frau. Die hat zu Weihnachten.
Shoutout.
Shoutout, Mami. Die hatte mir in den Weihnachten davor, ich glaube, ich bin irgendwann im Frühjahr ausgezogen dort. Und in den Weihnachten, zum Weihnachten davor, hat sie mir geschenkt Heilungsexerzitien.
Oh.
Ja, und es, also der Glaube hatte in meinem Leben keine ernsthaft relevante Rolle mehr gespielt. Wenn ich zu Hause war, bin ich mit meinen Eltern in die Kirche gegangen. Mhm. Und ich habe auch mit meinen Eltern gebetet vor dem Essen und so. Aber in meinem persönlichen Leben hat das, also naja, meine Beziehung zu Jesus ist irgendwie nie abgebrochen. Ich wusste immer um seine Gegenwart, aber ich bin ganz weit weggerannt. Ich habe versucht, ihm zu entkommen. So. Mhm. Ganz bewusst. Ja, und dann schenkte meine Mutter mir Heilungsexerzitien. Kannst du dir vorstellen, wie das war?
Kannst du dir das vorstellen? Ja. Also Heilungsexerzitien für Leute, die das vielleicht noch nicht gehört haben.
Ja, was ist das? Das wusste ich nämlich auch nicht so genau. das ist von dem, das waren, das heißt Blessed-Exerzitien. Diese werden vom Regnum Christi oder von den Legionären Christi organisiert. Da geht es darum, sich vor Jesus irgendwie zu zeigen und Jesus so in den dahin kommen zu lassen, wo, wo halt der wahre Schmerz ist. Mhm. Und so und sich so ganz offen zu zeigen und sich von ihm heilen zu lassen. Mhm. Genau. Und die Mami hatte mir das geschenkt und hat
so subtle. So,
ja, so, so subtle. Eben gar nicht. Und ich war sau wütend. Und ich war so lange wütend, bis sie zu mir gekommen ist und das erklärt hat und gesagt hat, Lisi, weißt du, ich möchte das eigentlich so, verstehe das nicht falsch. So, ich maße mir gar nicht an, irgendwie darüber zu urteilen, ob du Heilung brauchst oder nicht. Hm. Aber was ich weiß, ist, dass unsere Beziehung Heilung braucht. Hm. Und ich möchte mit dir das zusammen machen. Ich möchte mit meiner Lisi irgendwie diese Beziehung heilen lassen. Und dann habe ich geplärt. Und ich jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht weine.
Ja.
So. Also ich bin
schön.
So ein,
wow.
Ja, und dann, genau, und dann habe ich irgendwie, sie hat mich in den Arm genommen und ich habe irgendwie geweint und es war irgendwie sehr schön. Und dann war Weihnachten vorbei und ich bin wieder in meine WG gezogen. Und das war dann so irgendwie so der, diese letzten Monate waren dann die, wo ich wirklich gedacht habe, ja, es ist furchtbar. Ich habe eine Familie, die ich liebe, wirklich, die ich ehre und die ich liebe und ich kann da nicht hin. Ich kann mich denen nicht zeigen, weil ich irgendwie, weil ich, also weil der Mensch, der ich bin, den will ich denen nicht präsentieren. Ich will so nicht sein.
Mhm.
Genau, und dann bin ich eben wieder zu Hause eingezogen und dann, das war so kurz bevor diesem Termin der Heilungsexerzitien. Und dann bin ich mit meiner Mutter dahin gegangen und das klingt jetzt voll bescheuert, gell? Aber so, ich war so dieses Wochenende dort und es hat mein Leben verändert. Mhm. Es hat mein Leben maßgeblich verändert. Und kann ich jetzt eine spicy, lustige Geschichte noch erzählen?
Ja, ich bitte.
Ein bisschen peinlich, ne? Aber
yes. Okay,
das habe ich noch nie jemandem erzählt.
Wir sind hier unverschämt.
Unverschämt und ganz unter uns. Das habe ich noch nie jemandem erzählt. Vor diesem Wochenende habe ich noch mit so ein paar Freunden geredet und ich so, ja, ich mache jetzt so ein Wochenende mit Jesus, ja, weiß ich eh, meine Familie und so. Manchmal muss man das halt machen und dann war ich so, okay, aber ich nehme noch Weed-Schokolade mit, weil ich kann da nicht kiffen.
Ja. I have to come prepared.
Yeah, I have to come prepared. Ja, und dann haben wir noch Weed-Schokolade gekocht.
Also Leute, ich bin bereit für meine Heilungsexerzitien.
Genau, Heilung. Es war toll.
Ja.
Genau, dieses Wochenende ging los und ich war so...
Hast du dem Padre noch was angeboten?
Du, ich habe super Schoki dabei.
Ja. Ich war
selbst
so,
gemacht.
Ja.
Also ich glaube, das zeugt davon, wie äußerst unmotiviert ich war.
Ja.
Ich dachte, ich lasse es halt jetzt über mich ergehen. So. Es sind jetzt 3 Tage und ich mache das zur Liebe meiner Mutter so, weil ich liebe meine Mutter und ich wollte das für sie machen und ich verstand auch ihr Anliegen und das war irgendwie, ja. Genau, und dann ging das los und ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, wie das genau losging, aber ich irgendwie ging es wahrscheinlich mit einer Messe los oder so und es war irgendwie, dieses ganze Wochenende war, also ich habe nichts von dieser Schokolade gegessen.
Das sei festgehalten.
Und das sei festgehalten.
Ja. Du darfst wiederkommen. Nicht mal wieder anmelden.
Ich war nicht frei. Nee, und dann habe ich dieses Wochenende, da, also das war so, also es ist so aufgebaut, dass es verschiedene Vorträge gibt von einem Priester, von einem Legionär. Und danach hat man nach diesen Vorträgen, und der spricht über Heilungsgeschichten aus der Bibel und über, es ist so ein bisschen an Bob Schuchz irgendwie rangehangelt, wer den kennt, das ist so aus Amerika so ein Typ, der über innere Heilung spricht und schreibt. Mich nicht so genau mit ihm unterhalten, aber wer ihn kennt, kann sich jetzt ungefähr vorstellen, wie das aufgebaut ist. Und genau, es sind dann Vorträge und dann hatte man Zeit, darüber nachzudenken und man hat mit dem Priester gesprochen und so. Und dann hat, ja, irgendwie habe ich Jesus so ganz wahr und ganz real in meinem Leben so gespürt und erlebt und so diese, so mein Leben, diese letzten 6, 7 Jahre irgendwie so betrachtet und gesehen, der war wirklich immer da. Und es ist nicht nur so ein Wissen, das ich irgendwie hatte, sondern so, ich habe dann so verschiedene Momente, in denen es ganz furchtbar war, in denen ich irgendwo, keine Ahnung, ein Moment, wo ich in einem Club gesessen bin und völlig hinüber war, also mein Hirn überhaupt nicht mehr verwenden konnte und so vollkommen verloren gewesen bin. Und so dieser Moment, so ich habe den betrachtet von aus irgendwie so von also so aus der, oh Gott, aus der Zukunft in die Vergangenheit irgendwie geschaut und aus der Gegenwart in die Vergangenheit geschaut und habe gesehen, wie Jesus da sitzt und so meinen Kopf hält und es ist so ein komisches Bild, aber mein Kopf war damals so haltlos, ich hatte das Gefühl, es ist irgendwie so, es ist alles irgendwie, ich kann keinen klaren Gedanken fassen und ich habe so gesehen, wie Jesus so meinen Kopf hält und einfach nur da sitzt und weint darüber, wie es mir geht. Mhm. Und irgendwie war das so der Moment, in dem ich wusste, ich kann dieses Leben, ich will nicht mehr so sein. Und genau, und dann war dieses Wochenende war sehr schön und dann war ich dort auch beichten. Und es war
eine lange Beichte. Komisch.
Ja. Und es war voll schön, weil ich habe gebeichtet am Tag, wo Maria Magdalena gefeiert wird in der Kirche, verehrt wird. Und das war voll schön, weil der Priester, bei dem ich gebeichtet habe, weil ich habe ihm gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich da wieder zurückkommen soll. Mhm. Und ich habe so viel Mist gemacht. Und dann hat er gesagt, ja, aber Lisi, so Maria Magdalena ist, manche Leute sagen, dass sie eine Prostituierte war, ob sie das jetzt war oder nicht, so ist ganz egal. Jesus hat sie angeschaut und gesagt, ich will, dass du mit mir gehst, ich will, dass du mir nachfolgst, ich will, dass du bei mir bist. Hm. Und Jesus hat dir das schon mal gesagt und du weißt es. Du musst eigentlich gar nicht umdrehen, sondern du musst einfach nur vielleicht ein bisschen weiter nach links oder nach rechts gehen, aber eigentlich gehst du ja deinen Weg mit ihm. Und das war sehr schön, das war so eine ganz schöne Zusicherung. Genau, und dann war das Wochenende vorbei und da war eine Gottgeweihte von den Legionären, die hatte mich gefragt, ja Lisi, und was machst du jetzt eigentlich so, wie geht's jetzt weiter? Und ich so, keine Ahnung, ich habe meinen Job gekündigt und ich weiß gar nicht, was ich machen soll.
Ja.
Und dann hat sie gesagt, ja, es gibt Followers, dieses ist so ein Programm, also so dreiwöchige Exerzitien, auch so eine Jüngerschaftsschule in kurz. Mhm. Und wir haben noch einen Platz frei und ich habe irgendwie dafür gebetet, wer da
kommen soll. Ganz gefährlich.
Ja, und dann war sie sich, ja, und ich glaube, melde dich doch an. Ja, und dann habe ich mich da angemeldet. Das beginnt in Rom. Ich bin dann eine Woche vorher losgegangen und bin zu Fuß nach Rom gegangen, so dass es eine Woche füllt, die Kilometer. Und das war sehr schön. Irgendwie diese Zeit alleine war sehr schön. Und dann auch diese Zeit bei Followers, die hat mein ganzes Leben verändert. Da habe ich so richtig gelernt, was es bedeutet, dass Jesus mich liebt und dass Jesus mir verzeiht und dass Jesus ein großartiger Mensch ist, dass der liebe Gott einfach, einfach lebendig und wahr ist und dass er uns den Heiligen Geist schenkt und dass er uns so beschenkt mit allem Möglichen. Und irgendwie habe ich dann gelernt, dass ich, weil davor war ich immer so ein bisschen, ja, ich habe jetzt mein Leben verändert, aber irgendwie, aber ich bin ich halt trotzdem noch so dieser Mensch, der irgendwie voll gebrochen ist und so. Und aber nein, das bin ich nicht. So, und ich habe irgendwie immer gedacht, ich muss jetzt immer erklären, wo ich war. So, weil, also ein Teil dieser ganzen Geschichte, die ich so gelebt habe, ist natürlich auch, dass ich diese Basical-Freunde so toll, ich habe 9 Monate mit denen zusammen gewohnt und dann habe ich die nie wieder gesehen. Und die haben immer wieder versucht, irgendwie sich bei mir zu melden und ich habe mich nie wieder bei denen gemeldet. Und ich war irgendwie, und irgendwie war ich dann so raus aus diesem anderen Leben und in das neue Leben oder in das alte Leben zurück und irgendwie war ich aber immer so, oh, ich will aber auch nicht darüber reden, was war und eigentlich will ich das alles gar nicht und so. Und in dieser Zeit, bei diesen Exerzitien habe ich gelernt, es ist ganz egal, wer ich war. Weil wer ich war, der muss ich nicht bleiben. Mm. Meine Vergangenheit stiftet nicht meine Identität. Und Jesus hat mich einfach neu gemacht. Und hat mir irgendwie so ganz neu ein weißes Kleid angezogen und mir gezeigt, dass er mein Herz liebt und dass er meine Seele liebt und dass ich irgendwie gut bin, so wie ich bin. Ja, und dann bin ich nach Wien gezogen. Und ja, und bin jetzt hier nur noch unter Katholos und hab voll Angst, dass ich nicht cool bin.
Ja, da können wir dich beruhigen. Da gibt es mehrere Zeugen inzwischen.
Nee, genau, aber also so, was ist die, jetzt habe ich hier ganz viel darüber gesprochen, was meine Geschichte eigentlich ist, aber was ist die Essenz dieser Geschichte? Mhm. Oder was habe ich eigentlich daraus gelernt, dass es egal ist, was wir getan haben, dass wir immer alles ablegen dürfen und dass wir immer Jesus irgendwie, nämlich nicht irgendwie dahin gehen müssen und sagen, ich bin irgendwie alles doof. Nein, ich darf immer strahlend in seine Arme rennen und irgendwie da sein und dann mit ihm besprechen, okay, das war jetzt nicht gut. Aber er ist niemand, wo ich erstmal mich entschuldigen muss, um hinzugehen, sondern erstmal können wir drüber reden und dann muss ich natürlich Verantwortung übernehmen und natürlich muss ich, also ich kann nicht irgendwie wie die Axt durch den Wald rennen und dann sagen, ja, aber Jesus liebt mich. Ja. Nein, ich muss schon Verantwortung übernehmen. Mhm. Aber was irgendwie habe ich dann auch lange gedacht, ich habe ja auch viele Dinge getan, die mir sehr leid tun, gell? Ja. Also ich wurde verletzt, aber ich habe auch verletzt. Mhm. Also das ist ja, das habe ich jetzt nicht so detailliert erzählt, aber ich glaube, das wird so ein bisschen klar.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie soll ich das denn wieder gut machen? Und dann habe ich so irgendwann im Gebet oder ich weiß auch nicht, irgendwann war mir so voll klar, nein, ich kann es nicht gut machen. Egal wie sehr ich wollte, ich könnte nicht. Das kann nur Jesus ist ans Kreuz gegangen, um für meine Schuld nämlich, auch für die Schuld derer, die mir irgendwie Schlechtes angetan, aber auch eben für meine Schuld, weil ich kann es nicht gut machen. Mhm. So sehr ich wollte. Ja. Ich kann die Dinge nicht verändern. Ich kann nicht zurückgehen. So, ich wollte damals Besseres tun, aber ich konnte es nicht. So, oder habe es nicht getan. Und ich kann nicht jetzt zurückgehen und mich besser entscheiden für mein damals.
Yeah.
Aber jetzt kann ich etwas anderes. Ich kann mich jetzt entscheiden, in die Arme eines liebevollen und gerechten Gottes zu treten und irgendwie mich darauf verlassen, dass er den Preis gezahlt hat. Und der war nicht billig. Das ist mir voll klar. Und ich bin immer wieder so.
Das ist mir voll klar.
Ja, und ich bin immer wieder so, wenn ich irgendwo in der Anbetung bin oder zur Messe gehe, dann bin ich immer wieder so, Jesus, was du getan hast, du bist einfach gestorben. Du bist gestorben dafür, dass ich jetzt hier sitzen kann. Und du bist gestorben dafür, dass ich 7 Jahre lang irgendwie Verwirrung gestiftet habe. Nicht nur in mir, sondern überall. Also ich meine, ich habe meine Familie definitiv extrem verletzt, aber auch so Leute in meinem Umfeld und mich einfach unmöglich verhalten. Und so, Jesus ist einfach gestorben. Und das macht mir immer so diesen Ausmaß dessen bewusst, was es eigentlich bedeutet, Katholik zu sein oder Christ zu sein und irgendwie Jesus zu lieben. Jesus zu lieben bedeutet nämlich auch dann, wenn man sich für ihn entschieden hat, mit ihm zu gehen. Und dann nämlich, oh, ist gar nicht so einfach.
Jetzt. Ja. Aber ich finde es auch, ja. Ich finde es auch voll cool, was du sagst, beziehungsweise ich finde, es ist so, also ich habe ja Psychologie studiert.
Ja,
wir lernen uns ja kennen. und ich bin Meisterin darin, zu erklären, warum ich was gemacht habe. Mhm. Weißt du so? Und ich finde, dieser Punkt oder diesen Punkt zu erreichen, wo du einfach sagst, das war einfach falsch und meine Schuld, das ist richtig quasi was, ich sag, auf Englisch würde man sagen, countercultural. Es ist so entgegen unserer Kultur. Es ist irgendwie was Neues, obwohl es was so Altes ist.
Ja.
Weil wir richtig gut darin geworden sind, zu sagen, ja, aber schau mal, das war früher so, mein Papi war so zu mir oder das und das und deswegen mache ich das so. Aber irgendwann mal so diesen Punkt zu erreichen, so, das war einfach falsch.
Ja.
Punkt. Und was machst du dann damit? Ich finde, das ist krass und ich glaube, da entsteht dann wie so echte Freiheit, wenn man das mal schafft und dann natürlich auch die Antwort hat, dass man irgendwie, okay, jetzt irgendwie Vergebung empfangen kann. Voll. Und das ist halt, also ich finde es auch so geil, wenn ich dich gefragt habe, so über welches Thema magst du reden? Und so, Beichte!
Beichte! Gnade!
The most sexy Thema irgendwie. Aber ich bin voll bei dir, weil ich finde auch so, wenn ich, keine Ahnung, aus der Psychologie her denke, so, wo gibt's diesen Ort, wo du hinkommst und sagst, ich habe das falsch gemacht, Punkt. Nicht weil bla 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 so und das und das und das und so wurde ich erzogen und das, sondern Punkt.
Ja.
Und was ist dann die Antwort?
Voll. Und das ist so ein gefährlicher Moment.
Ja.
Ich kann das vielleicht später vorlesen, wenn das passt und die Zeit reicht, aber ich habe so einen Text geschrieben darüber, wie diesen Moment des Anhaltens, so, weil, also, man läuft ja so durch sein Leben und tut so Dinge und erklärt sich alles, wie du das so gesagt hast.
Ja.
Aber irgendwann muss man so Mut fassen und sagen, nee, ich bin verantwortlich.
Ja.
So, ich nämlich. Ja. Ich mit meinen blonden Haaren und meinen coolen Schuhen.
Die ich extra ausgesucht habe.
Aber so, ich meine, also so, ich Lisi.
Ja.
So,
ja.
Ich bin verantwortlich und ich muss Verantwortung tragen.
Ja.
Und wie ich das vorhin gesagt habe, ich kann es wahrscheinlich nicht gut machen, aber ich trage Verantwortung. Und ich, ja, das ist gar nicht so, das ist schon ein Moment.
Schon ein Brocken,
so, da sitzt man dann so und ist erstmal so, ja, okay, ja. Jesus. Oder wer auch immer. Mami. Ja.
Papi.
I did not good.
I'm so sorry.
Ja, voll. Ja. Oder auch sich einzugestehen, dass für mich ist das auch jetzt gerade, irgendwie denke ich da viel drüber nach. Ich habe ja viel in der Entwicklung meiner kleinen Geschwister auch verpasst.
Ja.
Und damals habe ich immer gesagt, ja, aber weil meine Eltern nicht wollen, dass ich, voll gemein, dass die nicht irgendwie wollen, dass ich Zeit mit denen verbringe und so. Und ja, aber sie wollten ja nicht, weil ich irgendwie die verstoßene Tochter bin und sie, nee, Lisi soll nichts mit uns zu tun haben.
Nee.
Nein, Lisi hat einfach ein Leben gelebt, das sie nicht für die Kleinen irgendwie wollten. Und es war voll schmerzhaft für sie auch.
Mhm.
Und das war natürlich nicht, also es war für alle ein großer Schmerz.
Mhm.
Und ich habe die Verantwortung dafür zu tragen. So, ich habe das Leben meiner Geschwister verpasst. Nicht meine Geschwister mein Leben. So.
Mhm.
Ja.
Ja, ich finde auch, dass aber, also in meiner Erfahrung ist so auch der Punkt, es gibt eine Psychologin, die auch drüber redet, dass der Punkt der Verletzlichkeit und ich finde, wie du jetzt gerade gesagt hast, auch so Beichte oder dieses Bekenntnis, ich habe Mist gebaut, Punkt, das ist so der äußerste Rand der Verletzlichkeit, weil da, also wenn da jetzt nicht quasi Güte und Barmherzigkeit dir entgegenkommt, dann erntest du die größte Verletzung überhaupt nochmal, weil du dich so öffnest. Okay. Und das ist aber der Punkt, wo wir wirklich Verbundenheit erfahren können oder wirkliche Intimität. Und ich finde, das ist so schwierig. Ich meine, es ist jetzt deine Story, das ist natürlich dann so dieses einmal riesige auch.
Mhm.
Aber das ist ja auch immer ständig in unserem Leben, im Alltag, so in den kleinen Momenten, so mit unseren Mitbewohnern oder halt mit unseren Freunden, mit den Leuten, mit denen wir leben und unser Leben teilen, so den Punkt immer mal wieder einfach zu öffnen, so, es tut mir leid. So, das war einfach mein Fehler. Ich habe Mist gebaut, tut mir leid. Dass da irgendwie, wenn wir das auch in Beziehungen üben, finde ich, da, also ich merke das so, dass ich da einfach wirkliche Nähe dann erfahre.
Mhm.
Und der Punkt, wo ich es dann quasi wie so weg erkläre oder wenn ich sage, es ist nicht so schlimm oder da geht mir die Intimität verloren.
Mhm.
Und ich glaube, es ist mit Gott genauso.
Voll.
Ja.
Voll. Das ist das, was ich vorhin auch gesagt hatte. Ich war so in meinem Leben und habe festgestellt, ich habe viele Freunde und ich habe irgendwie immer Menschen um mich herum, aber ich lebe keine Verbundenheit. Ich lebe so, ich bin in Gemeinschaft einsam irgendwie.
Ja.
Also gemeinsam einsam habe ich irgendwie irgendwo mal geschrieben gehabt.
Ja.
Weil durch diese, wenn man nie ehrlich mit sich selber, aber auch mit den anderen ist, dann kann dich ja auch niemand sehen.
Mhm.
Und dann gibt es nur diese eine Person, also so diesen einen Moment, wo du sagst, hi, ich habe übrigens diese Tasse kaputt gemacht. Die ist nicht aus Versehen darunter gefallen. und dann gibt es Ärger und dann gibt es Streit. Mhm. Aber in diesem Streit oder in dieser Auseinandersetzung ist ja dann auch Wahrhaftigkeit.
Ja.
Und erst durch diesen Streit und durch diese, oder vielleicht ist es kein Streit, aber eine Diskussion, eine ehrliche, emotionale Auseinandersetzung, erst dadurch kann man ja wieder zueinander finden.
Ja.
Und irgendwie, also ich habe gesagt, ich will über Beichte reden, gell?
Ja. Hast du?
Ich habe gebeichtet. Nee, aber genau, ich habe dann irgendwann so, es gab dann so eine Zeit in meinem Leben, irgendwann in den letzten 3 Jahren, wo ich so ungefähr gefühlt täglich beichte. Weil ich Beichten so großartig bin. Weil ich irgendwie so mir dachte, krass, das ist voll cool. So, je mehr ich Sachen nämlich beichte, also nicht, es ist voll cool, ich kann machen, was ich will und dann gehe ich beichten und dann ist es toll. Nee, der Moment der Erkenntnis war, je öfter ich eine Sache beichte, desto weniger mache ich sie. Und ich habe dann angefangen, so eine Liste, also so, man bereitet sich ja irgendwie manchmal mehr und manchmal weniger auf die Beichte vor, aber ich habe mich mal hingesetzt und so einen Zettel geschrieben, auf dem alle Sachen stehen, die ich regelmäßig immer wieder irgendwie falsch mache. Oder wo ich einfach nicht so handle, wie der liebe Gott das gerne von mir hätte. Und das ist großartig. Ich habe dann so eine Strichliste gemacht. Also manchmal kamen neue Sachen dazu, ne? Aber es ist ja schon so bei jedem, gell, dass man irgendwie immer wieder dieselben Sachen beichtet und irgendwie immer wieder frustriert ist. Scheiße. Also es ist voll toll. Ich habe angefangen, so diese Liste immer einen Strich zu machen. Jedes Mal, wenn ich etwas gebeichtet habe, habe ich einen Strich gemacht. Und wenn ich es nicht beichten musste, habe ich keinen Strich gemacht. Mhm. Und es war toll. Irgendwann musste ich bei einigen Sachen, so 2 Sachen irgendwie, keine Striche mehr machen, weil ich sie nicht mehr gebeichtet habe. Und das ist so schön. Das ist diese unverdiente Gnade, die wir durch die Beichte bekommen, dieses große Geschenk Gottes, der sagt, wenn du zu mir kommst und wenn du ehrlich mit mir bist, wenn du dich mir öffnest, so, dann helfe ich dir. Dann bin ich bei dir und dann helfe ich dir da raus. Dann helfe ich dir aus diesen unguten Verhaltensweisen heraus. Und dann kommen halt andere Sachen dazu, ne? Wir sind alle nicht heilig. Aber es ist so schön, das zu beobachten. Und
seitdem hatte ich kein einziges Problem mehr genau. Beim ganzen Leben.
Seitdem bin ich nie wieder beichten gegangen. Ja. Nee, und ein Priester hat mich dann geschimpft, hat gesagt, Lisi, so funktioniert das nicht mit dem Beichten. Das ist toll. Du hast ja alle diese Sachen nicht seit gestern gemacht.
Ja, aber ich will irgendwie...
Ja, und dann, und inzwischen bin ich so ein riesiger Beicht-Fan und bin so, ich gehe so einmal, keine Ahnung, ich weiß nicht, so ungefähr 2-mal im Monat wahrscheinlich.
Mit dazu Beicht-Advocacy.
Ja.
Ja.
Was meinst du mit Advocacy?
Du sprichst dich für Beichte aus.
Ja, Vollgas, geht alle Werbung. Beichten. Das ist großartig. Nein, aber so, ich finde das einfach so schön, dass wir so, dass wir so beschenkt sind mit diesem Moment. Wo sonst kannst du denn so ehrlich sein?
Hm.
Wo in deinem Leben kannst du dein Herz und dein Wesen so offen zeigen? Wem kannst du das zeigen?
Hm.
Niemandem.
Ja. Ja. Voll.
Nur Jesus in der Beichte. Und ja, Priester vergessen es in echt.
Das habe ich lange nicht geglaubt.
Aber so diese eine lange Beichte, die ich so da hatte bei diesen Exerzitien,
ja.
Diesen Pater habe ich dann immer wieder mal getroffen. Mein kleiner Bruder war auf der Schule von den Legionären und irgendwie ist meine Familie so mit dem Regnum relativ verbandelt. Und ich habe auch einige Freunde dort und irgendwie diesen Priester habe ich dann immer wieder gesehen. Das war so peinlich. Ich bin immer weggegangen.
Schau mich nicht an, ja?
Und bin immer so auf den Raum so. Und der war voll nett und voll lustig und wollte immer mit mir reden, weil er ist ein relativ junger Priester gewesen. Und ich war immer so.
Peinlich berührt.
Ja, und irgendwann bin ich mal mit ihm gesessen und habe gesagt, weißt du eigentlich, dass diese Beichte, die ich bei dir gehalten habe, dass die maßgeblich irgendwie mein Leben verändert hat, dass die maßgeblich dazu beigetragen hat, dass ich mein Leben so verändert habe, dass ich nämlich die Stadt verlassen habe, in der ich gelebt habe, weil ich wusste, ich kann da nicht mehr sein. Mhm. So, und wenn ich wusste, es fiel mir auch nicht so leicht, dort mein Leben verändert zu haben, weil halt man dann Verhaltensweisen und Freunde und so, ne?
Ja.
Es war kein Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. genau, und also so, weißt du, dass du zuständig dafür bist, dass ich jetzt hier bin, dass ich jetzt hier irgendwie so katholische Sachen mache wieder. So. Und dann hat er gesagt, nee, wann war das denn? Wann warst du denn bei mir beichten? Und es war ganz ehrlich, das war so eine ganz ehrliche Antwort. Das war, hat er nicht einfach so gesagt, das hätte ich schon gemerkt.
Ja,
ja, und das war, das war richtig gut. Es war auch richtig wichtig, dass ich das
so cool,
dass ich das gesehen habe, weil, ja, keine Ahnung, sonst wäre das auch ein bisschen peinlich gewesen.
Ja, ich erinnere mich genau, du hast das und das und das und das gesagt.
Naja, ich weiß nicht, er hätte ja auch sagen können, ja, Lisi, ich weiß um deine Gebrochenheit und ich weiß um deine Veränderung, aber ich ehre dich dafür, dass du jetzt so bist, wie du bist. So. Hätte er sagen können, ne?
Ja.
Aber nö, er wusste einfach nicht, dass ich jemals bei ihm möchten war.
So. Sehr schön.
Richtig ja, das cool. war sehr gut. Und großartig. Mhm. Und genauso wie dieser Priester das vergessen hat, habe ich jetzt auch hier in Wien irgendwie gelernt, als ich hierher gezogen bin, habe ich so, ich kannte viele Leute hier von so früher oder halt auch Freunde meiner Schwester, die hier viel irgendwie war und viele Bekannte hat und so. Und ich war so, ich hatte so Angst, mich so sozial hier einzugliedern. Ich war sicher so ein halbes Jahr einfach nur mit meinem Cousin und seinem Mitbewohner. Und es war voll gut. Ich lieb die voll. Aber irgendwie, ich wurde immer wieder eingeladen irgendwie zu Sachen oder so. Hey, ich habe gehört, Lisi, du bist in Wien und wir haben uns jetzt so lange nicht gesehen und komm doch mal vorbei und irgendwie zum Gebetskreis und so. Und ich wollte das alles so gerne, aber ich wollte nicht erzählen, wo ich gewesen bin. Ich wollte mich nicht rechtfertigen müssen. Das war alles noch so neu und so irgendwie war es mir auch sau peinlich, nämlich. Ich glaube, es ging gar nicht darum, dass ich es nicht erzählen wollte oder so, sondern es war mir so peinlich, weil diese Leute ja auch geschafft haben, ein vernünftiges Leben zu leben. Die sind ja, also wir waren ja gleichzeitig jugendlich.
Ja.
Und wir waren ja, wir haben ja die gleichen Dinge gemacht und irgendwann bin ich halt ausgestiegen aus diesem Freundeskreis und hab einen neuen freigeschaltet. Irgendwie war das so schlimm und irgendwie das erste Mal, als ich zu einem dieser Gebetskreise gegangen bin, war ich so, ich habe meinen Cousin und seinen Mitbewohner mitgenommen und habe denen gesagt, oh, aber ich habe eigentlich irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, die finden mich alle richtig komisch. Also ich bin da jetzt so, wir sind da eingeladen und wir gehen da hin, aber die sind halt, also die wissen halt, dass ich so ein ganz komisches Leben gelebt habe. Und, so. Und die wissen gar nicht so, ich weiß gar nicht, ob die damit umgehen und ich weiß gar nichts. Ich weiß gar nichts, ich habe die alle seitdem ja nicht gesehen. Und dann bin ich dahin.
Aber ich bin tiefenentspannt.
Ich bin sau entspannt. Ja, und der Mitbewohner von meinem Cousin war so, Lisi, ist okay, du gibst uns dann so ein Zeichen und dann gehen wir. Zu dritt. Wir stehen dann auf und gehen. Ich glaube, so ein Zwinkern. Weil ich kann nicht.
Subtle,
ja, ich kann nicht. Ich kann nicht
so. Du blinzelst. Kannst du?
Nee.
Oder?
Nee.
Einmal bitte in die Kamera.
Ja, aber es brauchte es gar nicht, weil keiner hat mich gefragt, was ich gemacht habe. Alle waren nur so, hey, cool, Lisi, wir haben uns richtig lange nicht gesehen, wie geht's dir? Ja. Seit wann wohnst du in Wien?
So ganz normale Menschen.
Ganz normale Leute. Ja, und irgendwie war das wieder ein Moment, in dem ich gelernt habe, meine Vergangenheit stiftet nicht meine Identität. Wer ich war, der muss ich nicht bleiben.
Mhm.
Und wer ich jetzt bin, ist nicht begründet in dem, was ich getan habe. Schon, so Entwicklung spielt eine Rolle. Also wahrscheinlich bin ich der Mensch, bin ich das Ergebnis meiner Vergangenheit. Aber es ist nicht meine Identität. Meine Vergangenheit ist nicht meine jetzige Identität.
Hm.
Ich bin jetzt Lisi und ich war damals Lisi. Ich hatte damals einen Spitznamen. wir waren alle ziemlich cool, so meine Augsburg-Freunde. Die haben mich immer Finn genannt. Weil ich so ein Cappy trug und so relativ kurze Haare hatte. Also ein bisschen kürzer halt jetzt. Und irgendwie sah ich aus wie ein Finn anscheinend. Mir haben sie mich Finn genannt.
Cool.
Ja. Toll.
Die coole Finn.
Ja, und jetzt bin ich Lisi.
Und jetzt das ist gut. Neue Identität. Ja. Unlocked.
Ja, unlocked. Ja, freigesprochen durch das Kreuz.
Ja.
Ja.
Das heißt, wenn du jetzt so in einem Satz vielleicht sagen müsstest, wo du deine Identität findest. Also wenn du mal so einen Moment hast, wo du dich unsicher fühlst oder vielleicht nicht so gut auskennst oder gerade in einer Runde Leute bist, wo du vielleicht neu bist.
Bin. Ja, Das ist ganz interessant. Das hat mich vor einer Woche eine Freundin gefragt, ob ich nicht manchmal das Gefühl habe, irgendwie nicht dazu zu passen, weil ich halt nicht studiert habe und weil ich halt nicht irgendwie, keine Ahnung, nicht so jetzt den geraden Ausweg gegangen bin. Und tatsächlich habe ich das super selten und wenn ich es habe, dann weiß ich, meine Identität ist tief begründet in den Schaffer meines Seins. So, meine Identität ist nicht das, was ich gemacht habe oder was ich jetzt irgendwie erzähle oder so. Nein, meine Identität ist in Christus. Und dadurch kann ich gar nicht, also dadurch kann mir keiner irgendwie was anhaben. Und seit ich so diesen Leitsatz für mein Leben habe, so meine Identität ist tief begründet in den Schaffer meines Seins, bin ich auch so selbstsicher und ruhend in mir selber, dass es gar nicht also sehr selten zu den Momenten kommt, wo ich unsicher bin, weil ich ja gar nicht unsicher sein muss, weil ich einfach ganz selbstbewusst irgendwie irgendwo hingehe und sage, ja, keine Ahnung, wie hier, ich mache jetzt diesen Podcast, aber wer bin ich denn eigentlich? Ja, wir haben uns auf einer Party kennengelernt, festgestellt, wir kommen aus der gleichen Gegend. Ja.
Begründung genug.
Ja, reicht.
Ich bin Lisi.
Ja, und irgendwie kann ich mit, bin ich in diesen katholischen Kreisen und ich bemühe mich, ein rechtschaffenes Leben vor dem Herrn zu leben. Und das reicht.
Ja.
Ist ganz egal, ob ich Jura studiert habe oder nicht.
Ja.
So, oder mein Studium fertig gemacht habe oder nicht.
Ja.
Und dann eine Ausbildung mache jetzt oder nicht. Also es reicht.
Ja.
Ja.
Jetzt gibst du ganz glücklich Firmenunterricht.
Jetzt gebe ich ganz glücklich Firmenunterricht.
Genau. Richtig cool.
Ja.
Ich könnte jetzt, natürlich würde ich gerne noch weiter mit dir Kaffee trinken.
Ja.
Aber wie gesagt, da ist nur Wasser drin, deswegen müssen wir unseren Kaffee irgendwo anders jetzt noch holen. Aber ja, ich will dich unbedingt noch eine Frage fragen, nämlich, warum bist du unverschämt katholisch?
Warum bin ich unverschämt katholisch? Hast du mich nicht darauf vorbereitet, auf diese Frage.
Das hätte man sich denken können. Ja. Das heißt,
nein, Gott. Ich weiß ja gar nicht, warum bin ich unverschämt katholisch? Weil ich weiß, dass es richtig ist, also weil ich gelebt habe und gesehen habe, was es bedeutet, in der Unordnung zu leben und was es bedeutet, Dunkelheit zu leben und sich irgendwie so zu entfernen von Gott. Und ich möchte niemals wieder dort sein. Ich möchte niemals wieder nicht umkehren können und zu Jesus gehen. Ich möchte niemals wieder in dieser Lüge sein. Mhm. Und ich finde katholisch sein großartig, weil mir das einen Rahmen gibt. Es gibt mir einen Rahmen, eine Ordnung und einen Weg, in dem ich vollkommen frei sein kann. So ist es ist nicht ein beengender Rahmen, sondern ich kann ganz unverschämt Lisi sein, indem ich katholisch bin. Das macht das Lisi-Sein großartig.
Ja. Richtig nice. Richtig nice. Und wenn du jetzt in deinem stillen Kämmerchen bist, was ist so deine Gebetsroutine?
Was ist meine Gebetsroutine? Also ich liebe ja den Heiligen Geist.
Ja.
Und ich fange immer an damit, mich für seine Gegenwart zu bedanken. Nämlich nicht zu sagen, komm, Heiliger Geist, sei jetzt hier, sondern zu sagen, danke, Heiliger Geist, dass du hier bist. Mhm. Weil ich nämlich weiß, dass er immer da ist.
Ja.
Und ja, dann fange ich an, also ich schreibe sehr viel. Ich schreibe sehr viel Tagebuch und so Zeug und mache mir viele Gedanken. Und dann fange ich an, irgendwie zu schreiben. Und ich glaube, ich spreche im Schreiben mit Gott. Das ist wie so ein Dialog, den ich mit ihm führe. Und dann komme ich irgendwann zur Ruhe. Und dann sitze ich einfach da und lasse mich, weiß ich nicht, versuche einfach so auszuhalten, die Gegenwart Gottes auszuhalten und zu finden. Das ist ja nicht einfach, ne? Leute sagen immer so,
ja,
stille Zeit mit Gott. Nee, das ist ein richtiger Kampf. Das ist so ein, nicht Einkaufsliste schreiben. Jesus wahrnehmen.
Ja.
Jesus wahrnehmen.
Ja.
Genau. Ja.
Jetzt hast du ein Stichwort gesagt und ich habe das nicht vergessen. Und ich weiß, dass es irgendjemand gibt, der gerade zuhört und sagt, Stefanie, bitte vergiss nicht, die Lisi hat gesagt, sie hat einen Text geschrieben. Bitte lass sie ihn den noch vorlesen.
Ja, das kann ich auch.
Wir sind urgespannt.
Das kann ich machen. Es wird, ich hatte einen Wasserschaden im Sommer und deswegen ist mein ganzes Buch so ein bisschen. Aber man kann es noch lesen.
Das ist lebendiges Wasser.
Ja. Okay, also ich habe so ein bisschen einfach darüber geschrieben, über die Zeit, in der ich weggelaufen bin vor Jesus. Genau, und den Moment, wo ich, ich lese einfach vor. Ne?
Go for it.
Okay. Jesus, du hast geduldig und liebevoll auf mich gewartet. Während ich davongelaufen bin, hustend und prustend unterwegs war auf der Suche nach dem Sinn, hast du geatmet, ruhig und gleichmäßig, deinen Heiligen Geist mir an die Seite gestellt. während ich unterwegs war an ungemein dunklen Orten dieser Welt. Ja, Herr, da hast du gewartet, mit sehnsüchtigen Augen. Während ich mich so verrannte, dass es kein Ruhen mehr gab, nur noch Laufen, da hast du mich gerufen und gesucht, aber ich hab dich nicht gehört. Na gut, Herr, wir wissen beide. Ich hab dich gehört, klar und deutlich, aber ich hab mich dran gestört. Hätte dein Rufen mir nicht Frieden bringen sollen? Jesus, hätte ich nicht innehalten sollen? Hätte ich nicht deine Nähe suchen wollen? Aber all das tat ich nicht. Ich bin dir quasi entwischt, bin weggelaufen, aus Angst, Verantwortung zu übernehmen. Habe gelernt, auch ohne dich zu leben und ich wollte beweisen, dass es möglich ist, ein Leben ohne dich. Und ja, das ist es. Aber ganz ehrlich, vergiss es. Ich war gefangen in einem Hamsterrad, das jene jagt, die sich hingegeben treiben lassen, anstatt Mut zu fassen, anzuhalten, dir Gott die Wunden vorzuzeigen, um dann irgendwie mit dir zu leiden, denn geteiltes Leid ist halbes Leid, oder? Jesus, du hast mich rennen lassen. Konntest es nicht fassen, wie ausdauernd ich dabei war, aber du hast es zugelassen und bist neben mir gelaufen, ohne deine ruhige Atmung meiner hektischen anzupassen. Hast mich nicht aufgehalten, hast mir immer die Treue gehalten, hast mir, hast mein Verhalten nicht verurteilt, hast dich aber nicht rausgehalten. Herr, ich danke dir, denn du hast immer meine Hand gehalten. Du warst immer bereit, mich bei dir aufzunehmen, aber gabst mir Zeit, deine liebende Hand wahrzunehmen und anzunehmen. Jesus, du hast mich gelehrt, mir Zeit zu nehmen. Der Moment, in dem ich es wagte zu sagen, ja, ich sehe dich und ich liebe dich, ist der Moment, in dem meine Angst zerbricht. All dein Wirken spricht, ich liebe dich, du bist mein, ich mache dich wieder rein. Der Moment, an dem ich es wagte, ob all meiner Scham Mut zu fassen und anzuhalten, war der, in dem ich endlich ankam. Ich habe dir mein Leben hingehalten und du? Du hast mir gezeigt, dass du schon alles weißt. Ich noch abgehetzt und gestresst und du die Ruhe in Person hast mich erzählen lassen, ob schon du alles wusstest. Beim Erzählen zur Ruhe gekommen, fast schon ganz benommen aufgrund des unbekannten Friedens, hast du meine Hand genommen. Und ich schaue auf und sehe deine vollkommene Liebe. Vor mir nicht mehr eine niemals näher kommende Wand, sondern Perspektive. Du kleidest mich in ein neues Gewand, in Würde, in Reinheit. Danke, Jesus, für meine Freiheit. Und jetzt nehme ich entschieden deine Hand und mache mich mit dir auf den Weg in dein heiliges Land.
Yes, come on. Lisi Stolberg, Slam-Poetin. Lisi, so cool, dass du da warst. Danke. Es hat mir echt eine Freude gemacht. Ja, ich habe eine neue Freundin jetzt.
Ja, großartig. Ich auch.
Jetzt machen wir mal die Kameras aus, damit wir noch weiterreden können.
Finally.
Danke dir.
Ja, danke dir, Stefanie.
Cool. Großartig.